Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, als der Predigt zugrunde liegenden Text habe ich einen Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes genommen. Da lesen wir in den Versen 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Das ist ziemlich schwierig zu verstehen. Und wir wollen uns diesem Text mal Schritt für Schritt nähern. Und ich möchte diesen Text unter einem bestimmten Fokus betrachten, so wie es auch angekündigt worden ist, nämlich Identität, die wir als Christen haben. Das Wort Identität kommt nicht vor und im Deutschen würde man für dieses Fremdwort Selbstverständnis, Selbstbild verwenden. Ein solches Selbstbild hat ein einzelner Mensch, hat auch eine Gruppe von Menschen. In der Pubertät ringen Heranwachsende darum, wie denn ihre Identität sein soll. Die Anhänger eines Fußballvereins haben eine bestimmte Identität. Oder diejenigen, die für einen Autohersteller in Ingolstadt arbeiten, nennen sich auch selbst Audianer und wollen damit wahrscheinlich zum Ausdruck bringen, dass sie bessere Autos bauen als die Kollegen in Stuttgart oder München. Also, wir haben es, wohin wir gucken, mit Identitäten zu tun. Es gibt auch nationale Identitäten. Es gibt Gruppenidentitäten, die religiös begründet sind. Und wir leben in einer Zeit, in der ganz viel über Identität gesprochen wird. Es wird sogar Identitätspolitik betrieben. Wikipedia, meinen Studenten sage ich immer, können Sie mal nachgucken, aber nicht zitieren, weil das ist Lexikon, da kann man nicht draus zitieren. Aber bei Wikipedia lesen wir über Identitätspolitik, im Englischen heißt es Identity Politics, ich zitiere mal auszugsweise, bezeichnet eine Zuschreibung für politisches Handeln, bei der Bedürfnisse einer spezifischen Gruppe von Menschen im Mittelpunkt stehen. Angestrebt werden höhere Anerkennung der Gruppe, die Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Position und die Stärkung ihres Einflusses. Um die Mitglieder einer solchen Gruppe zu identifizieren, werden kulturelle, ethnische, soziale oder sexuelle Merkmale verwendet. Soweit Wikipedia. Diese Art von Politik, wer sich ein bisschen für Zeitgeschehen interessiert, hat in den USA bereits zu der allseits bekannten tiefen Spaltung der Gesellschaft beigetragen, weil nicht mehr, wie früher angestrebt, die gemeinsame Identität des Amerikanerseins ein einigendes Band um alle legt, sondern die Gruppen innerhalb der Gesellschaft gegeneinander in Stellung gebracht werden. Also, wir sehen, wenn wir uns damit mehr beschäftigen, da steckt viel Sprengstoff drin. Keine Angst, ich werde nicht in Politik abgleiten, aber wir als Christen sollen uns ja sehr wohl mit dem beschäftigen, was um uns herum vorgeht, damit wir es geistlich einordnen können und damit wir auch mit unseren Zeitgenossen gesprächsfähig bleiben. Und da stellen wir also fest, Identität als Thema steht hoch im Kurs und bewegt viele Zeitgenossen emotional. Ein kritischer Zeitgenosse und Christ, der Journalist und Buchautor Peter Hane, hat dazu mal gesagt, Zitat, keine andere Kultur sägt so intensiv an dem Ast, auf dem sie sich befindet, und kein Land hat sich so gründlich von seiner Identität verabschiedet wie Deutschland. Zwar haben wir die reichste Erbengeneration aller Zeiten, jenseits der materiellen Werte sind wir aber bettelarm. Zitat Ende. Dem kann man wohl leider nicht widersprechen. Dieser Zustand sollte uns Christen anregen, verstärkt über unsere eigene Identität nachzudenken und diese auch zu leben. Das gilt ganz grundsätzlich für alle Christen überall auf der Welt. Das heißt, wir in Europa tun das nicht, obwohl die christliche Identität Deutschlands und Europas am verdunsten ist, sondern gerade weil dies so ist. Und genau dabei hilft uns der Bibelabschnitt. Er entfaltet nämlich christliche Identität. Und das wollen wir uns gemeinsam noch einmal im Detail anschauen. Und dazu habe ich den Text in drei Abschnitte aufgeteilt. Erstens, durch den Vater erwählt, das sind die Verse 3 bis 6. Der zweite Abschnitt ist durch den Sohn erlöst, die Verse 7 bis 10. Und der dritte Abschnitt durch den Geist versiegelt, die Verse 11 bis 14. Ich werde jeweils davor nochmal den Abschnitt lesen, weil es kompliziert formuliert ist. Der erste Abschnitt durch den Vater erwählt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Was heißt das? Wir sind nicht durch Zufall Christen. Wir leben nicht deswegen in der Nachfolge Christi, weil wir uns diese Identität einbilden oder andere sie uns zuschreiben. Nein, wir sind Christen, weil Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt hat in Christus. Wir sind von ihm zur Gotteskindschaft bestimmt. Wir sind seine Wunschkinder. Manche Kinder leiden ja an ihrer Identität, weil sie meinen, von ihren Eltern nicht ausreichend geliebt zu werden. In der Gotteskindschaft gibt es dieses Problem, egal ob eingebildet oder tatsächlich, nicht. Denn wir sind alle Gottes Wunschkinder. Menschliche Identitätszuschreibungen sind doch nichts im Vergleich zu dieser Gotteskindschaft. Lieber sollten wir unsere Identität vom Allmächtigen definieren lassen, als von irgendwelchen Ideologen, die keinen blassen Schimmer von Gotteskindschaft haben. Und als Antwort auf Gottes Hinwendung zu uns loben und preisen wir ihn. Und dieser Lobpreis besteht auch im täglichen Leben aus Ehrfurcht vor Gott. Ein solches geheiligtes und untadeliges Leben schaffen wir aber nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir uns von seiner Liebe erfüllen lassen. Gott führt uns durch den Glauben aus der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit der Gotteskindschaft. Während die Identitätspolitik bestimmten Gruppen helfen will, indem sie andere unterdrückt oder zumindest beiseite schiebt, will Gott alle, wirklich alle, in die Freiheit seiner Gotteskindschaft führen. Wir kommen zum zweiten Abschnitt, durch den Sohn erlöst, die Verse 7 bis 10. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Was sagt uns das? Weil die Menschheit durch den Sündenfall und die Erbsünde von Gott getrennt wurde, können Menschen nicht aus sich selbst heraus von dieser Gottesferne zur Gemeinschaft mit Gott gelangen. Selbsterlösung funktioniert nicht. Das Heil kommt von oben, nicht von unten. Jesus Christus bringt Erlösung durch sein Blut. Und in unserem gesamten Bibelabschnitt kommt in der Übersetzung nach Martin Luther viermal in ihm und viermal durch in Bezug auf Christus oder sein Blut vor. Christus ist also klar der Dreh- und Angelpunkt christlicher Existenz und Identität. Dieser Rettungsplan im gekreuzigten König mit seinem einmaligen Opfer am Kreuz von Golgatha dient unserer Erlösung. Wer um ihre und seine sündenbedingte Trennung von Gott weiß, kann unter das Kreuz kommen und erfährt Befreiung. Erlösung und Annahme durch Gott. Dem Reichtum dieser göttlichen Gnade teilhaftig zu werden, übersteigt in Wert und in der Bedeutung jeden irdischen Reichtum. Wenn Sie mal in die neue Genfer Übersetzung schauen, dann finden Sie dort diesen Abschnitt überschrieben mit reich gemacht durch Jesus Christus. In der Luther-Übersetzung ist sie überschrieben mit Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus. Und dazu sollte man bedenken, dass Paulus mit hoher Wahrscheinlichkeit dies aus der Gefangenschaft schrieb. Das kann man Kapitel 3, Vers 13 entnehmen, dass das wahrscheinlich seine Gefangenschaft war. Und das ist doch christliche Identität in Höchstform, wenn man in der Gefangenschaft um Christi willen den Erlöser loben und preisen kann und sich durch ihn reich gemacht fühlt. Wir kommen zum dritten Abschnitt, durch den Geist versiegelt, die Verse 11 bis 14. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Zu unserer Identität als Gotteskinder gehört, dass wir Erben sind, und zwar nicht von Haus und sonstigem irdischem Gut, sondern ein himmlisches Erbe erwartet uns. Und als Bestätigung, dass wir als Gläubige Gottes Eigentum sind, haben wir den Heiligen Geist als Siegel empfangen. Letztes Jahr am Freitag vor Pfingsten durfte ich als Firmzeuge an einer Firmung im Kloster Ettal teilnehmen. Der Sohn von engen Freunden wurde dort gefirmt und man hat mich gefragt, ob ich der Firmpate sein wollte. Das hat mich natürlich sehr gefreut, aber kirchenrechtlich formal, wenn Sie nicht römisch-katholisch sind, können Sie eben nur Firmzeuge sein. Und bei dieser Firmung spricht ja der Bischof dem Firmling zu, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Dieser Ritus soll das abbilden, was wir in den Versen gelesen haben. Er soll das abbilden. Luther übersetzt die Beschreibung des Heiligen Geistes in Vers 14 mit Unterpfand unseres Erbes. Moderne Übersetzungen sprechen von Anzahlungen. Wahrscheinlich tun wir uns mit beiden irgendwo schwer. Unterpfand taucht zwar in unserer Nationalhymne auf, aber die kennt auch kaum noch einer. Und Anzahlung klingt irgendwie läppisch, so nach Anzahlung bei der Änderungsschneiderei. Worum geht es hier also? Gott bestätigt unwiderruflich, dass wir sein Eigentum sind und vollständig erlöst werden. Christliche Identität ist ein Sein, nämlich das Leben im Glauben, und ein Werden, das mit der vollständigen Erlösung durch Tod und Auferstehung sein finales Ziel finden wird. Wir fassen zusammen. Identitätspolitik, sei sie nun hilfreich oder nicht oder sogar schädlich, wird sich mit Identität immer nur im Hier und Jetzt beschäftigen. Verharrt also im Vorletzten. Sie bringt auch Menschen nicht zusammen, sondern entzweit sie. Wir als Nachfolger Jesu sind mit einer Identität beschenkt, die über das Hier und Jetzt hinaus reicht und wirkt. Also eine Identität mit Ewigkeitsrelevanz. Und sollte, wenn wir diesen Gottesdienst heute verlassen, zweierlei bewusst sein. Erstens, wir leben befreit aus einer geschenkten christlichen Identität der Gotteskindschaft auf das Ziel der Ewigkeit in seiner Herrlichkeit zu. Auch wenn wir älter werden, wenn die Kräfte nachlassen, das ist ein wunderbares Geschenk, das die, die nicht im Glauben leben, nicht haben können. Und dazu gehört, die Fröhlichkeit dieser Gotteskindschaft auch auszustrahlen. Das fällt auch mir oft schwer. Ansonsten wirkt es nämlich gegenüber den anderen wenig überzeugend. Ja? Martin Luther sagte schon, aus einem traurigen Hintern, er hat ein anderes Wort für Hintern verwendet, kann kein fröhlicher Pfurz kommen. Ja? Vor kurzem habe ich eine Tasse erhalten mit der Inschrift: Wenn du glücklich bist, informiere dein Gesicht. So, das sollten wir vielleicht als Gotteskinder öfter tun. Zweiter Punkt, den wir mitnehmen sollten, wir schulden den Menschen um uns herum, Zeugen dieser christlichen Identität zu sein. Die Zeiten werden für Christen wohl härter und geistlich anspruchsvoller. Christliche Identität wird stärker herausgefordert. Das gibt auch Chancen, keine Frage. Wenn das Thema Identität auftaucht, drängt sich ja geradezu auf, zu bezeugen, meine Identität ist die Gotteskindschaft in und durch Jesus Christus. Das dürfen wir unseren Mitmenschen nicht verschweigen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, die wir heute diesen Gottesdienst gemeinsam feiern, wachsende Freude an unserer christlichen Identität und Vertiefung derselben. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir wollen dir danken für diese geschenkte Identität. Die haben wir uns nicht selber zusammengebastelt. Die haben wir uns nicht irgendwie ausgedacht nach Lust und Laune, sondern die wird uns zuteil. Wir werden mit dieser Identität beschenkt. Bitte, Herr, lass uns in Freude diese Identität auch leben, so dass andere auch danach fragen, was trägt dich, was macht dich aus, und wir dann unsere Identität in dir bekennen können. Amen. Wir wollen gemeinsam noch mit dem Vater unser abschließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.